Abraham und Isaak, Kapitel 12 bis Kapitel 25. Abraham ist eine der wichtigsten Gestalten der Bibel, und darum erstaunt es umso mehr, dass wir über die ersten 75 Jahre seines Lebens kaum etwas wissen. In 1. Mose, Kapitel 11, Vers 27 bis Vers 32 wird sein Stammbaum umrissen. Aber als Hauptfigur der folgenden Kapitel wird er unvermittelt in 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1 eingeführt. Und der Herr sprach zu Abram. Bis 1. Mose, Kapitel 17 ist sein Name Abram. Dann erst wird er zu Abraham umgeändert. Der Bibel geht es weniger darum, Abrahams Lebensgeschichte zu beschreiben, sondern darum zu zeigen, wie Abraham Gottes Anspruch auf sein Leben mit Gehorsam beantwortet hat. Abraham war ein erfolgreicher und wohlhabender Mann, aber er kannte auch Leid, Schmerz und unerfüllte Wünsche. Wie bei uns, so hat Gott auch in Abrahams Leben an der Stelle eingegriffen, an der seine Wunde lag. Dies war Abrahams Kinderlosigkeit mit all den Problemen, die in der antiken Lebenswelt damit zusammenhingen. Von Beginn an war Gottes Wort an Abraham klar und eindeutig. Gott würde Abrahams Familie zu einem großen Volk wachsen lassen, ein Volk, das der Menschheit zum Segen werden sollte. Die Berufung Abrahams enthielt zwei große Verheißungen mit Inhalten, die für Menschen der Antike sehr wichtig waren: Land und Nachkommen. Abrahams Familie stammte ursprünglich aus Ur in Chaldäa, das wahrscheinlich die bekannte Stadt gleichen Namens im Süden von Babylon war. Aber schon sein Vater Terach hatte sich in Haran, auf dem Gebiet des heutigen Syrien, niedergelassen, wahrscheinlich in Abrahams Jugend. Nach dem Tod seines Vaters blieb Abraham mit seiner Frau, seinem Neffen und anderen Familiengliedern zurück. Aber er hatte keine Kinder. Das war für einen Mann in jener Zeit und in diesem Alter das Ungünstigste, das man sich vorstellen kann. Bei der Berufung, 1. Mose Kapitel 12, forderte Gott von Abraham, alle Sicherheiten zurückzulassen. Er rief ihn dazu auf, im Glauben auszuziehen und Haran zu verlassen, um in ein unbekanntes Land zu ziehen und von Neuem anzufangen. Möglicherweise reiste Abraham über die Eiche Mores, über Bethel und durch den Negeb im Süden Palästinas. Der springende Punkt dieser Geschichte ist, dass Abraham während der gesamten Reise im Glauben blieb, von Ur über Haran bis zur Eiche Mores. Der weitere Verlauf der Geschichte Abrahams zeigt, wie sich die großen Verheißungen, die er bei seiner Berufung zugesagt bekam, in seinem Leben auswirken. Im Leben Abrahams sehen wir viel auf und ab, wir erkennen aber auch Abrahams Entschlossenheit und Gottes Treue. Aber vor dem Hintergrund von allem, was da vor sich geht, hebt sich eine Botschaft deutlich ab. Gott ist eine einzigartige Beziehung zu diesem Mann und seiner Familie eingegangen. Irgendwie und irgendwann wird er sicher seine Verheißungen, die er Abraham gab, wahr machen. Oft im Verlauf dieser Geschichte scheint es, als würde Abraham scheitern. Schon bald hat er eine Hungersnot und einen kürzeren Aufenthalt in Ägypten zu bestehen, 1. Mose Kapitel 12, einen Konflikt mit seinem Neffen Lot, 1. Mose Kapitel 13, sowie einen Krieg, 1. Mose Kapitel 14. Aber zwischen all diesen Ereignissen greift Gott ein, um Abraham an die Verheißungen zu erinnern und ihm zu versichern, dass es ihm schlussendlich gelingen werde, 1. Mose Kapitel 15. Es erstaunt nicht, dass für Abraham angesichts all dieser Nöte und Schwierigkeiten die Zukunft mit vielen Fragezeichen versehen war. 1. Mose Kapitel 15 ist eines jener Kapitel der Bibel, die wir äußerst sorgfältig lesen sollten. Gott ermutigte Abraham und sicherte ihm zu, er werde all die Verheißungen erfüllen, die er Abraham bei seiner Berufung zugesagt hatte. Vers 1. Abraham wandte ein, er habe keinen Beweis dafür, dass diese Verheißungen jemals Wirklichkeit werden würden. Vers 2. Weil er bis hierher kinderlos geblieben war, hatte er anderweitige Vorkehrungen getroffen. So hatte er Eliezer von Damaskus, einen ehemaligen Sklaven, als Erben eingesetzt. Aus mesopotamischen Texten wissen wir, dass damals ein Mann, der keine Söhne hatte, seinen eigenen Sklaven adoptieren konnte. Doch Gott bestätigte Abraham gegenüber seine Verheißung, dieser werde einen physischen Nachkommen haben, das Kind der Verheißung. Er ließ ihn vor sein Zelt gehen, zum Himmel aufschauen und versuchen zu zählen, wie viele Sterne er am Himmel sah. So zahlreich sollten Abrahams Nachkommen sein. In einem der wichtigsten Verse der Bibel, in Vers 6, stellt der Verfasser schlicht fest, dass Abraham Gott glaubte, obwohl er sehr alt war und seine Frau unfruchtbar blieb. Irgendwie würde Gott sein Wort erfüllen, selbst wenn Abraham momentan nicht erkennen konnte, wie das geschehen sollte. Gott rechnete ihm solch ein vertrauendes Annehmen seines Wortes zur Gerechtigkeit an. Durch diesen Glauben wurde Abraham der Ahnherr aller, die glauben. Römer Kapitel 4, Vers 11. Der Apostel Paulus entfaltet die Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben, wobei er erklärt, wie man Christ wird. Römer Kapitel 3, Vers 21 bis Vers 31. Um diese Lehre zu veranschaulichen, verwies er auf Abraham als vollkommenes Beispiel für den rettenden Glauben. Römer Kapitel 4. Obwohl Abraham in vorangeschrittenem Alter und Sarah unfruchtbar war, zweifelte er nicht an der Verheißung Gottes, denn er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Römer Kapitel 4, Vers 19 bis Vers 21. Dieser Glauben ist es, den Gott bei uns allen sucht. Was weiter in 1. Mose Kapitel 15 steht, ist ähnlich wichtig, um das biblische Denken zu verstehen. Gott wollte Abraham die Gewissheit schenken, dass alle Verheißungen in Erfüllung gehen werden, und er wollte eine enge und bleibende Beziehung zu Abraham herstellen. In der unheimlich wirkenden Zeremonie, die hier beschrieben wird, fuhr ein rauchender Ofen, er zeigt Gottes Gegenwart an den Stücken verschiedener Tierkörper vorbei, während Abraham schlief. In der Antike gab es den Brauch, dass bei einem Bundesschluss die Bundespartner zwischen den ausblutenden Hälften geopferter Tiere durchgehen mussten. Jeremia Kapitel 34, Vers 18. Das bedeutete, sie bürgten dafür, dass sie den soeben geschlossenen Bund nicht brechen würden, damit sie nicht wie die getöteten Tiere würden. Obwohl auf uns diese Art von Bräuchen befremdlich wirkt, ist der Sinn klar. Gott verpflichtete sich Abraham gegenüber und ging mit ihm ein bemerkenswertes Bündnis ein. Gott selbst würde dem Fluch anheimfallen, wenn er seinen Bund mit Abraham nicht halten würde. Dieser Bund, also das enge, bleibende Verhältnis von Gott und Abraham, ist einer von mehreren Bundesschlüssen in der Bibel. Wir werden im weiteren Verlauf sehen, wie der Abrahamsbund unter Mose, David, Esra und letztendlich durch Jesus Christus umgestaltet und einer neuen Situation angepasst wird. Schließlich ist ja das Neue Testament ein neuer Bund. In 1. Mose Kapitel 16 traf Abraham gewisse Vorkehrungen. Seine Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Weil sie schon sehr alt war, sollte Abraham mit ihrem Sklavenmädchen Hagar an ihrer Stelle Kinder bekommen, für die sie die Ersatzmutter sein würde. Obwohl auch dieser Vorgang auf uns befremdlich wirkt, finden sich dazu Parallelen im antiken Vorderen Orient, die zeigen, dass solch ein Vorgehen in der damaligen Kultur ganz normal war. Abraham nahm wohl an, dass das von Gott gemeint war, als er von einem physischen Nachkommen gesprochen hatte, mit dem er seine Verheißungen erfüllen werde. Sarai und Abraham versuchten, Gottes Verheißungen aus eigener Kraft zur Erfüllung zu bringen. Doch Hagars Sohn Ismael sollte nicht das Kind der Verheißung sein. Gott schloss seinen Bund mit Abraham offiziell in 1. Mose Kapitel 15. Aber die persönlichen Konsequenzen daraus, die Abrahams Leben verändern sollten, werden in 1. Mose Kapitel 17 beschrieben. Schon die ersten Verse dieses Kapitels zeigen, dass Gott gerecht ist und dass er von Abraham einen rechtschaffenen Lebenswandel erwartet. Wandle vor mir und sei fromm. Vers 1. In Kapitel 15, Vers 6 sah Gott Abraham als gerecht an, weil dieser einen gefestigten Glauben gezeigt hatte. Diese Gerechtigkeit meint im Alten Testament die völlige Liebe und Treue der ganzen Person. 5. Mose Kapitel 6, Vers 5, wie Abraham sie zum Ausdruck gebracht hatte. Sie führt konsequent dazu, dass Handlungen und Charakter gerecht werden, also so, wie Gott sie bei seinen Dienern haben will. Wer so lebt, der gibt Gottes eigener heiliger Gerechtigkeit Raum. Gott unterweist Abraham. Diejenigen, die in einem Bundesverhältnis mit Gott leben, müssen Gottes Gerechtigkeit in ihrem Leben widerspiegeln. Neuere literarische Forschungen haben gezeigt, dass 1. Mose Kapitel 17, Vers 1 bis 5 das Kernstück der Abrahamsgeschichten darstellt. Dies ist das Zentrum, in dem die wichtigsten Aspekte von Abrahams Leben zusammentreffen. Gott erschien Abraham, als er 99 Jahre alt war, und änderte seinen Namen und den Namen Sarais. Ab jetzt sind sie im weiteren Verlauf der Geschichte Abraham, Vater vieler Völker, und Sarah, Fürstin. Hier, wie an anderen Stellen der Bibel, kommt durch die Namensänderung eine neue Wirklichkeit, eine andere Stellung vor Gott zum Ausdruck. Des Weiteren führt Gott in diesem Zusammenhang die Beschneidung als leibliches Zeichen des Bundes ein. Und er setzt Abraham davon in Kenntnis, dass Sarah, Abrahams 89-jährige Frau, schwanger werden und innerhalb eines Jahres einen Sohn gebären werde. Dies ist ganz offensichtlich ein Wendepunkt in Abrahams Leben. Diese Wende kommt allein durch seinen Bund, hebräisch Berit, mit Gott zustande. Dieser Begriff kommt in 22 Versen 13 Mal vor. Gott spricht mehrfach von meinem Bund, den er durch die Namensänderung und das physische Zeichen der Beschneidung gekennzeichnet hat. Gott hat eine einzigartige, dauerhaft bleibende und verbindliche Beziehung mit Abraham gestiftet. Daher veranschaulicht Abraham, der Vater unseres Glaubens, die biblische Lehre von der Bekehrung. Unser Verhältnis zu Gott durch Jesus Christus prägt uns ein für allemal und ändert unser Leben radikal. Auf wunderbare Weise erfüllt Gott sein Wort, das er Abraham und Sarah gegeben hatte. Isaak wurde geboren, als Sarah 90 und Abraham 100 Jahre alt war. Kapitel 17, Vers 17 und Kapitel 21, Vers 5. Als Abraham aus Haran ausgezogen und seine Zukunft äußerst ungewiss war, hatte er angenommen, dass Lot sein Erbe sein würde, denn Abraham war zu diesem Zeitpunkt bereits 75 Jahre alt gewesen. Nachdem sich Lot von Abraham entfernt hatte, hatte Abraham in Eliezer seinen Erben vermutet und ihn adoptiert. Kapitel 15. Nachdem der Herr ihm mitgeteilt hatte, dass sein Erbe ein leiblicher Nachkomme sein werde, ging Abraham davon aus, dass Ismael, der Sohn von Sarahs Sklavin, seinen Besitz erben würde. Aber Gott meinte das, was er gesagt hatte. Der Sohn des Bundes war weder Lot noch Eliezer noch Ismael, sondern Isaak. In Kapitel 22 bekommt die Geschichte eine überraschende Wendung. Alles in Abrahams Leben war mittlerweile auf Isaak ausgerichtet, den einzigen Sohn seiner Frau Sarah. Isaak war das Zeichen, dass Gott seine Verheißungen im Blick auf Land und Nachkommen, Kapitel 12, Vers 1 bis Vers 4, erfüllen wird. Isaak war Abrahams Zukunftshoffnung. Da kam eine Anweisung von Gott, klar und unzweifelhaft von ihm, Kapitel 22, Vers 2. Der Befehl ist mit Sorgfalt ausgedrückt und in keiner Weise missverständlich. Isaak, der einzige Sohn, den Abraham mit Sarah hat, soll auf dem Berg Moria geopfert werden. Wenn schon wir solch eine Glaubensprüfung kaum ertragen hätten, wie sehr muss dies Abraham zutiefst in seiner Seele getroffen haben? Andere Götter in der antiken Welt forderten Kindesopfer. Sollte dies ein neuer Zug von Gottes Wesen sein, den Abraham bisher nicht kennengelernt hatte? Das Kapitel beginnt mit der Bemerkung, dass dies eine Prüfung von Abrahams Glauben sein solle. Würde er die Prüfung bestehen? Wird Abraham Gott gehorchen und dieser furchtbaren Aufforderung nachkommen? Die Antwort steht in Vers 3. Ganz entschlossen und ohne zu zögern beginnt Abraham, Gottes Anweisung zu befolgen. Aber welch ein Kampf muss sich in ihm abgespielt haben. Isaak war das Kind der Verheißung, dessen war sich Abraham sicher. Und doch verlangte der Gott, dem Abraham traute und an den er glaubte, dass Isaaks Leben ihm geopfert werden müsse. Wenn Gott schon Isaaks Leben auf wunderbare Weise geschenkt hatte, so würde er ihn vielleicht von den Toten wieder erwecken. Hebräer Kapitel 11, Vers 19. Die Aufforderung selbst und Abrahams Reaktion haben unmittelbare Parallelen in Kapitel 12. Jeder Befehl Gottes, Kapitel 12, Vers 1 und Kapitel 22, Vers 2, fordert Abraham zu einer Handlung auf, die er nur in völliger Abhängigkeit von Gott in Angriff nehmen konnte. Zuerst zog er in ein unbekanntes Land, dann ergriff er seinen Sohn, um ihn auf einem unbekannten Berg als Opfer darzubringen. Im ersten Fall folgte auf den Befehl sofort die Verheißung: Ich will dich zum großen Volk machen, Kapitel 12, Vers 2 und Vers 3. Aber hier mildert keine Verheißung die Härte des Befehls. An beiden Stellen gehorcht Abraham rasch und ruhig dem Wort Gottes. Wir können den Texten nichts als Gehorsam, als demütige Ergebenheit in Gottes Willen entnehmen. Kapitel 12, Vers 4 und Kapitel 22, Vers 3. In Kapitel 12 forderte Gott Abraham auf, sein bisheriges Leben aufzugeben und ihm zu vertrauen. Jetzt in Kapitel 22 fordert er Abraham dazu heraus, ihm im Blick auf seine Zukunft zu vertrauen. Wie zuvor, so lässt sich Abraham auch diesmal auf die Herausforderung ein. Diese Geschichte ist der Höhepunkt von Abrahams Reise, die er im Glauben unternahm. Er hat Glauben an Gott erwiesen, von Ur über Haran bis zur Eiche Mores und im Negeb. Und er zog auch im Glauben zum Moria.